Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Frag Calcio. Eure Fragen, unsere Antworten irgendwann in der Woche. Es passiert so viel in der Welt des Fußballs, dass wir hin und wieder dieses Format ein klein wenig schieben müssen. Zuletzt aufgrund eines Leaks. Na sowas. Wir gehen rein mit euren Fragen, die ihr entweder im Calcio Berlin Community Tab stellen könnt oder bei uns auf dem Discord. Wer weiß das schon. Die erste Frage kommt von Jakob Gitar. Welche Schulnote würdest du persönlich der aktuellen Saison geben? Irgendwie gab es viele Überraschungen. BVB in der Champions League, VfB, Bayer Leverkusen, St. Pauli und Kiel. Gleichzeitig ist mit dem 33. Spieltag schon fast alles entschieden. Und es gibt dadurch deutlich weniger Spannung als im letzten Jahr. Daher würde mich deine Bewertung interessieren. Grüße aus Elbflorenz. Also, Jakob hat ja jetzt hier direkt auch einige Wettbewerbe ein bisschen durcheinander geworfen, die Champions League mit reingeworfen. Dann demnach würde ich auch sagen, dass bei Bayer Leverkusen die Europa League mit reinzählt. Und also, der Jakob hat für mich schon ein paar wichtige Punkte angesprochen. Denn ja, das Allermeiste ist tatsächlich entschieden. Und bis auf den Abstiegskampf, da ist noch was, da bewegt sich noch was und auch im europäischen Kampf kann noch was bewegt werden. Aber die Wahrheit ist auch, wir wissen trotzdem seit 5 Wochen, welche 3 Mannschaften es in den Bereichen jeweils geht und das Allermeiste ist entschieden. Also, gehen wir mal durch. Dortmund mit einem unglaublichen Run ins Champions League-Finale, einer Märchengeschichte in meinen Augen und der dazugehörig schlechten Bundesliga-Saison, ist einfach eine coole Storyline, finde ich schon mal. Leverkusen, die höchstwahrscheinlich anbieten gehen und das vielleicht in 3 Wettbewerben und eventuell eine der besten Mannschaften aller Zeiten sind. So sehr es mich nervt, dass es Leverkusen ist, so sehr muss ich ja trotzdem anerkennen, diese Leistung. Ich kann ja nichts so tun, als wäre es nicht so. Und deshalb muss ich dem schon eine gewisse Bedeutung zuordnen. Wenn ich aber jetzt natürlich gucke, dass eventuell Köln und Union absteigen könnten, ist das was in meiner persönlichen Bewertung diese Liga ein bisschen runterrankt. Es ist am Ende des Tages nicht einfach, aber weil vieles früh entschieden ist, wir aber dennoch natürlich vieles erlebt haben und noch vieles erleben können, 2 Finals mit deutscher Beteiligung, eventuell zum ersten Mal eine ungeschlagene Bundesliga-Saison, kann ich nicht tiefer gehen als 8 von 10. Und ich glaube, 8 von 10 ist eine der besten Bewertungen, die ich in den letzten Jahren für eine Bundesliga-Saison gegeben habe. Ich würde behaupten, dass das Höchste, was wir sonst so gemacht haben, 7 von 10 war. Und eine 9 von 10 wäre für mich zum Beispiel, wenn Bayern oder wer auch immer oder Stuttgart das Titelrennen ein bisschen länger hätte offen gestalten können. Das hätte schon gereicht. Also wenn Leverkusen nicht ganz so früh Meister geworden wäre, das hätte mir schon persönlich gereicht. Vielleicht ein bisschen mehr Spannung im Abstiegskampf. Und für eine 10 von 10 Saison braucht man halt am letzten Spieltag 3 Mannschaften, die Meister werden können. 3 Mannschaften, die absteigen könnten, so ungefähr. Damit ihr so ein leises Gefühl dafür bekommt, was dann so die Ansprüche für eine 10 von 10 Saison sein könnten. Und die nächste Frage kommt von Max Kirchi, FCA. Na, wer könnte das nur sein? Liebe Grüße, Kirchi. Gute Nico, als großer Eintracht-Fan verfolgst du ja sicherlich auch die Entwicklung von eurem Ex-Trainer Oliver Glasner bei Crystal Palace, die aktuell einen phänomenalen Endspurt in der Premier League hinlegen. Was sind deiner Ansicht nach die Gründe dafür? Tut es weh im Vergleich zum recht biederen Topmöller-Fußball, den vorherigen Trainer so erfolgreich zu sehen? Hältst du die Trennung deshalb möglicherweise im Nachhinein sogar für die falsche Entscheidung? Und was traust du seiner Mannschaft in der nächsten Saison zu? Insbesondere da die alten Top-6-Clubs mittlerweile teilweise stark abbauen. Ich würde den Glasner Crystal Palace Part gar nicht zu sehr bewerten wollen. Dafür habe ich nicht genug gesehen. Ich habe die Ergebnisse gesehen, ich habe die Highlights gesehen und das sieht toll aus, was Glasner da spielen. Das muss man wirklich sagen. Und die haben ja auch wirklich kein Fallobst geschlagen. Ich glaube, Newcastle zum Beispiel, Liverpool, United, so ungefähr. Also die haben da durchaus ordentliche Arbeit gemacht. Das muss man ganz klar so sagen und großen Respekt davor. Ich glaube aber auch, dass Oliver Glasner ein Trainer ist, der bei je größer der Verein, desto besser funktioniert. Ich glaube sogar, dass diese Gerücht FC Bayern und Glasner und da hat ja auch einer unserer Eintracht-Insider im April geschrieben, dass Glasner sogar eine Ausstiegsklausel bei Crystal Palace für den FC Bayern haben wollte. Und ich sage wirklich, ich kann mir absolut vorstellen, dass das passt. Was traue ich in der neuen Saison zu? Ja. Oliver Glasner ist halt ein Trainer, der gerne eine gute Halbserie spielt und eine nicht so gute zweite Halbserie. Und da kommen wir jetzt zum Teil Eintracht Frankfurt und der Trennung von der Eintracht. Und dieses Thema mit Oliver Glasner bei der Eintracht und wie dumm das alles war und was für ein Fehler von der Eintracht und wie dumm wir von Calcio Berlin sind und wie dumm die Eintracht-Fans sind dafür, dass wir Glasner nicht mehr haben wollten am Ende der letzten Saison. Das haben wir ja in den letzten Wochen und Monaten viel lesen können. Und ich würde dazu gerne mal ein paar Sätze sagen, weil ich habe das Gefühl, dass da einige Leute wirklich nicht bereit sind, irgendwie vom Auge zur Nase zu denken oder einfach auch nur mal zwei Zeilen Statistiken sich anzugucken. Oliver Glasner wurde letztes Jahr am 9.5. bei der Eintracht freigestellt, beziehungsweise da wurde gesagt, nach dieser Saison ist Schluss, waren noch ein paar Spieltage zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Glasner bei der Eintracht 10 Spiele nicht gewonnen. 10 Spiele in der Bundesliga ohne Sieg. Währenddessen war der Pokalrun, Siege gegen Stuttgart, Einzug ins Finale, hat ein bisschen da Make-up geliefert. In der Rückrundentabelle war man in der letzten Saison Platz 12, 19 Punkte. Genau dasselbe, was Topmüller diese Saison macht. Will nur damit zeigen, es war nicht besser. Und es war vor allem die zweite Saison in Folge, wo das passiert ist. Ne? Glasner in der Saison 21-22 Rückrunde, Platz 15 mit 15 Punkten. Damals, muss man ganz klar sagen, hat der Europa-League-Sieg ihn davor gerettet, in die Kritik zu geraten und ganz ehrlich, höchstwahrscheinlich davor entlassen zu werden. Und es ist ja vollkommen richtig, dass er nach so einem großen Triumph im Amt bleibt. Aber es ist auch vollkommen richtig, dass man nochmal drauf schaut. Also wir haben etabliert, rein sportlich von der Leistung her, war das, was Glasner mit der Eintracht gemacht hat, nicht großartig besser als irgendwas, was ein anderer Trainer in der Gegenwart oder der Vergangenheit gemacht hätte. Und damit wir uns hier einmal richtig verstehen, die Trennung von Glasner war von drei Seiten so gewollt, inklusive Oliver Glasner. Also zuallererst mal hatte der ja durchaus sehr renommierte SGE-Journalist, Christopher Michel, liebe Grüße, damals geschrieben, dass er einen Teil der Kabine verloren hat. Und das lag daran, dass Glasner nicht bereit war zu rotieren und in dieser Saisonphase, als man eben 10 Spiele nicht gewonnen hat, immer weiter auf dieselben Spieler gesetzt hat, die keinerlei Leistung gebracht haben. Und das dann aber Markus Krösch in die Schuhe geschoben hat und quasi gesagt hat, naja, Qualität kann man nicht trainieren. Das war ja unter anderem mal ein Zitat. Und was er damit meinte, war, die ganzen jungen Spieler, die du mir hier rangebracht hast, ist alles schön und gut, aber der alte Makoto Hasebe muss spielen mit Blut und Urin. Da wissen wir auch, das stimmte einfach nicht und war in meinen Augen eine, ja, also ich sage ehrlich gesagt, eine Borderline-Frechheit, die Aussage. Bedeutet also, Teil der Kabine verloren, Krösche für die Kaderplanung kritisiert und dieses Verhältnis war also da schon nachhaltig angeschlagen und da darf man auch nicht vergessen, dass Glasner sich wirklich in einigen Pressekonferenzen, wie die von mir angesprochene nach dem TSG-Spiel, in meinen Augen hat er sich da sehr, sehr schlecht präsentiert und hat ehrlich gesagt die Nerven verloren. Und wenn man diese Faktoren zusammenzählt, zweimal in Folge Katastrophenrückrunde, eine Rückrunde auf Platz 12, Platz 15 Niveau jeweils, ein Großteil der Kabine verloren, überworfen mit dem Sportdirektor, Kaderplanung kritisiert, vom Hellmann offiziell angezählt worden. Ich glaube, dann, wenn man das alles so sieht und dann behauptet, dass die Eintracht völlig ohne Not Oliver Glasner rausgeworfen hätte, weil das Gras auf der anderen Seite grüner ist, das ist Quatsch. Es ist Quatsch. Und in meinen Augen hat Oliver Glasner in dieser Zeit relativ deutlich gezeigt, dass auch für ihn die Reise mit der Eintracht zu Ende geht. Ich glaube nicht, dass er das unbedingt per se wollte, weil er keinen Bock mehr hatte auf die Eintracht. Aber in den Umständen, in denen er bei der Eintracht gearbeitet hat, wollte er nicht weiterarbeiten. Diese Umstände sind allerdings das, was die Eintracht auszeichnet, was das Geschäftsmodell der Eintracht ist. Von daher war Oliver Glasner zu diesem Zeitpunkt ganz schlicht und ergreifend nicht der richtige Trainer für den Kader und sportlich lief es eben auch nicht mehr gut. Ja, er hat die Terzic-Nummer gemacht, Europa League sogar gewonnen, nächstes Jahr Pokalfinale, das ist wirklich toll. Aber wer der Eintracht zugeschaut hat in der Bundesliga, konnte sehr, sehr klar erkennen, dass dort eben einiges im Argen lag. Das Ganze ist ja jetzt, hat nichts mit Dino Topmüller zu tun. Ist Topmüller jetzt die viel bessere Variante? Würde ich nicht sagen. Aber es hat eben nichts mit falschem Hochmut oder mit einer falschen Ambition zu tun gehabt, Oliver Glasner gehen zu lassen bei der Eintracht, weil man dachte, man findet unbedingt einen besseren. Man hat Oliver Glasner gehen lassen, weil die sportliche Leistung in der Bundesliga, Kerngeschäft, Bundesliga, in der Rückrunde in beiden Jahren sehr, sehr, sehr schwach war, weil man Teil der Mannschaft wohl verloren hatte oder weil er Teil der Mannschaft verloren hatte. Glasner und Krösche war die Beziehung eindeutig nicht mehr die beste und er hat sich extrem dünnhäutig präsentiert auf Pressekonferenzen und Dinge über Spieler gesagt, die nicht stimmten. Und das ist einfach irgendjemand, der die Gesetze des Fußball kennt, der weiß, dass man unter diesen Umständen nicht zusammen weiterarbeitet. Und wer auch immer anderes erzählt. Und da gibt es ja auch keine Daten auf Twitter. Da hat letztens einer geschrieben, ich hätte Glasner das Schwert in den Rücken gerammt. Muss man leider sagen, das kannst du behaupten. Aber ist absolut ausgemachter Humbug. Die nächste Frage kommt von Jean Becker, 8591. Moin Nico. Wie erklärst du dir, dass zunehmend Regionalliga-Aufsteiger den direkten Durchmarsch in die zweite Liga schaffen? Beispiel Elversberg, Ulm und eventuell Münster. Liegt es eher an der steigenden Qualität der Regionalligisten oder am Abfall der dritten Liga? Viele Grüße aus der Friedensstadt. Viele Grüße nach Karlsruhe. Was weiß ich, Friedensstadt. Ich guck mal nach, Alter. Friedensstadt. Das ist doch auch wieder so eine Nummer, die schreibst du dir drauf, wenn deine Stadt wirklich gar nichts zu bieten hat. Weil Friedensstadt, als hättet ihr gesagt, keine Ahnung, letzter Krieg in Deutschland, wissen wir alle, war der Zweite Weltkrieg. Als hätte eure Stadt dann gesagt, wisst ihr was, wir hören jetzt auf mit dem Krieg. Was ist die Friedensstadt? Oh. Es gibt einfach eine Friedensstadt, die heißt einfach Friedensstadt. Okay. Ja gut, dann liebe Grüße, ne? Eine religiöse Siedlung in Brandenburg? Ah nee, Osnabrück nennt sich so. Bezugnahme auf den Osnabrücker Friedensvertrag von 1648. Osnabrück, ihr könnt mehr. Ihr könnt mehr als das. Okay, also woran liegt es, dass in der dritten Liga die Regionalligisten durchmarschieren? Die dritte Liga ist die seltsamste Liga der Welt. Punkt. Die dritte Liga spinnt. Denn A, marschieren die Regionalligisten durch. Das heißt, die Aufsteiger, die von unten reinkommen, sind gut. Aber B, gewinnen die Drittligisten aus dieser Liga, die von unten gekleppt wird, 73% der Relegationsduelle seit der Einführung 2008, 2009 gegen die Zweitligisten. Ja? In der Bundesliga, wir wissen, dass in der Relegation Bundesliga zu zweite Bundesliga ist genau andersrum. Da gewinnt fast immer der Bundesligist. In der Relegation zweite Liga zu dritte Liga gewinnt zu 73% der Drittligist. Und das in der Liga, wo, genau wie Jean hier richtig festgestellt hat, zuletzt die Regio-Aufsteiger durchmarschieren. Jetzt ist es natürlich so, dass der monetäre Unterschied zwischen Liga 2 und 3 ist geringer als der zwischen Liga 1 und 2. Und wenn die Mannschaften, also eine gute Mannschaft aus Liga 3, ist finanziell näher an dem Relegationsgegner aus Liga 2 dran. Das könnte zumindest mal das soweit erklären. Und die dritte Liga ist finanziell natürlich eine Liga, das wissen wir seit Jahren, die es nicht so super einfach macht, dort zu arbeiten. Und wo auch schon einige Vereine gesagt haben, naja, die dritte Liga ist eigentlich kaum ein Ort, an dem man verweilen möchte. Ja? Denn die Lizenz ist teuer, die Auflagen kosten viel Geld, um eben da auf Bundesliga-Niveau, ich weiß, es ist kein Bundesliga-Niveau, die Lizenz zu bekommen. Und ich habe mich jetzt mit dem Lizenzverfahren nicht nochmal auseinandergesetzt, aber es ist ja relativ bekannt. Dritte Liga zu spielen ist verhältnismäßig teuer, gemessen daran, wie wenig Geld reinkommt. Und ich glaube deshalb, dass Drittligisten sehr dazu tendieren, ihr Etat und Budget relativ klein zu halten. Und deshalb ist es für einen Regionalligisten vielleicht einfacher, da ranzukommen. Und Zweitligisten, die absteigen, die haben es im Verhältnis relativ schwer in der dritten Liga, weil die müssen ihr großes Budget, das halt dann doch noch ein bisschen größer ist, dann angleichen. Aber die Kurzfassung ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, die dritte Liga ist eben einfacher für einen Aufsteiger reinzukommen, weil sie sehr teuer im Unterhalt ist und die etablierten Vereine wahrscheinlich dazu tendieren, ihren Etat klein zu halten. Aber ich bin super gespannt auf eure Meinung zu dem Thema, denn ich finde schon eine einigermaßen kuriose Situation, dass A, die Drittliga Relegationspartner die Zweitligisten schlagen, aber eben in den letzten 2 Jahren wir eventuell 3 Durchmärsche von Aufsteigern sehen. Vielleicht ist es einfach nur ein großer Freak-Accident, aber es ist schon interessant. IKL 432 kommt mit der nächsten Frage. Gute Nico, ist es für Spieler wie Goretzka und Gnabry besser, die Bayern zu verlassen? Ihre Wertschätzung sinkt von Jahr zu Jahr und eventuell reicht ihre Leistung nicht mehr aus. Ist es für sie sinnvoller, zu einem kleineren Verein zu wechseln? Wenn man das hört, ne, kleinerer Verein bei Goretzka und Gnabry, denkt man, was für kleinerer Verein? Aber ist natürlich klar, wenn du von Bayern weggehst, sind halt die allermeisten kleineren Vereine. Ich glaube aber auch, dass der IKL weiß, dass wenn wir bei Goretzka und Gnabry über kleine Vereine sprechen, dann reden wir nicht davon, dass sie zu Paderborn wechseln oder wohin auch immer. Das sind europäische Topspieler, auch wenn sie vielleicht aktuell nicht auf dem Level des FC Bayern performen, wobei ich bei Leon Goretzka da sogar dagegen gehen würde. Aber kurze Einordnung. Ich glaube, dass Goretzka und Gnabry bei Bayern geschätzt werden. Glaube ich wirklich. Ich glaube, dass sie zu den Kandidaten gehören, die am eher den Verein verlassen könnten. Aber dieses, ihre Wertschätzung sinkt von Jahr zu Jahr, eventuell reicht ihre Leistung nicht mehr aus, da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit. Ich glaube, dass das Spieler sind, die in dem richtigen System, im richtigen Umfeld sehr wohl eine Leistung bringen könnten, die für Bayern reicht. Aber die Frage ist eben, kannst du ein System, kannst du eine Taktik für sie so umbauen? Ist das wert, eine Taktik so umzubauen, dass es funktioniert? Also ich will damit nur einmal kurz festhalten, dass ich nicht glaube, dass die Bayern, dass die beiden ultimativ nicht das Niveau haben. Sie sind für mich vor allem Serge Gnabry, aber schon am unteren, im unteren Drittel des Kaders vom Niveau her aktuell. Und bei Gnabry sehe ich dafür eigentlich eher seine Verletzungen als sein eigentliches Talent, seine eigentlichen Fähigkeiten. Und ich glaube trotzdem, dass Serge Gnabry gut daran täte, den Verein zu verlassen. Ich glaube, für ihn selbst wäre das auch in Ordnung. Der hat so viel Pech bei den Bayern und ich glaube, dass bei Gnabry durchaus noch richtig was, wenn er mal fit bleiben könnte, im Tank steckt. Und ich glaube, dass er noch mehr zeigen könnte und das auch gut tun würde, weil ich sehe bei beiden, und ich glaube, Serge Gnabry möchte nicht nach Italien wechseln, wenn ich alles täuscht, ich sehe bei beiden die Serie A. Goretzka sehe ich so dermaßen als Juventus-Turin-Transfer. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber für mich schreit Goretzka nach Juventus-Turin. Und Serge Gnabry glaube ich eben auch, dass das noch ein Spieler ist, der in der europäischen Top-Liga für einen Top-Verein, der eben ein ganz bisschen kleiner ist als der FC Bayern, Stammspieler sein kann, wenn er fit ist. Jetzt hat die Frage, was die beiden wollen. Wollen die beiden beim größten deutschen Verein spielen und versuchen, sich dort durchzusetzen? Sie waren beide schon Stammspieler in der Vergangenheit und ich bin mir sicher, dass beide glauben, dass sie das wieder sein können. Und das finde ich auch, sollten die beiden auch glauben mit ihren Qualitäten. Ist es jetzt besser für sie zu gehen? Ich glaube, dass beim FC Bayern eben aufgrund der Saison und aufgrund der Entwicklung und des Gefühls, dass man den Anschluss an Leverkusen ein klein wenig verloren hat, könnte ich mir schon vorstellen, dass man bei Bayern eben das Gefühl hat, wir müssen einen großen Umbruch machen, wir müssten viel tun und dafür müssen natürlich auch Spieler gehen. Und Goretzka und Gnabry sind bestimmt, ich sag mal, unter den 10 Namen von Spielern, die eventuell den FC Bayern verlassen könnten im Sommer. Jetzt sind es auch beides deutsche Nationalspieler, das gibt ihnen einen kleinen Bonus im Verbleibs-Battle. Aber meine Antwort, um ein bisschen konkreter zu werden, wäre, ich würde, glaube ich, an Serge Gnabry Stelle gucken, dass ich zu einem Verein gehe, der auf mich unumstritten setzt. Und bei Leon Goretzka würde ich die Füße stillhalten und abwarten, was der FC Bayern für einen Trainer präsentiert und es stark davon abhängig machen. Ich glaube, Goretzka ist deutlich näher dran, eine tragende Rolle in dieser Mannschaft weiterhin zu spielen, als es Serge Gnabry ist. Und deshalb wäre meine Idee, Gnabry Italien und nächste Saison 15-10 und Leon Goretzka, wir halten die Füße still, wir warten ab, wer da kommt und dann können wir immer noch entscheiden. Und die nächste Frage kommt von Vincentos, unserem Mann aus Aue. Liebe Grüße. Gute Nico, wo jetzt fast alle Mannschaften für die nächste Zweitligasaison feststehen, wie findest du die neuen Teams in der Liga und könntet ihr euch vorstellen, mehr Content dazu zu machen, jetzt wo ihr einer mehr im Team seid? Liebe Grüße aus der Perle des Erzgebirge, wo ich die zweite Liga sehr vermisse. Ja, die zweite Bundesliga, sie ist Der deutsche liebstes Kind geworden, ne? Mit Mannschaften, die man sehr, sehr gerne in der Bundesliga sehen würde. Also wir werden jetzt Kiel verlieren, wir werden Pauli verlieren, die gehen hoch. Wir werden aber dafür eben, ja, mal mindestens Darmstadt und einen von Union und Köln bekommen. Könnte, glaube ich, kann auch noch Mainz werden. Und wir kriegen natürlich hinten statt Hansa, statt Osnabrück, kriegen wir eben eventuell Preußen-Münster. Und ja, es bleibt einfach, am Ende des Tages wird es wieder eine Liga sein, in der eventuell der SFC Köln spielt, eventuell Union Berlin spielt, in der HSV spielt, in der Hannover 96 spielt, in der Schalke spielt, in der Hertha spielt, in der Nürnberg spielt, in der der gottverdammte FC Kaiserslautern spielt, Magdeburg, Rostock nicht mehr höchstwahrscheinlich, wir sind schon durch, sind noch nicht weg, ja, sind weg. Also sehr, sehr, also auf jeden Fall was fürs Fußballhistorikerherz. Und wir haben noch keine großen Masterplan für Content in der kommenden Saison gemacht. Aber klar ist auch, in irgendeiner Form, sei es in Podcast-Form, in Videoform, in welcher Form auch immer, in irgendeiner Form werden wir dem ja ein bisschen Tribut zollen müssen, werden wir das respektieren müssen, dass in der zweiten Liga eben Vereine sind, die eine unglaubliche Menge an Fans vereinen. Denn so einfach ist es ja für uns. Wir machen Content im Fußballbereich. Und der ist für Fußballfans. Und wenn mit Schalke, Köln, Hertha, Hamburg fünf der größten 10 Vereine in der zweiten Fußball-Bundesliga spielen, dann werden wir auf Sicht nicht drum herum kommen, mehr für die zweite Liga zu tun. Jetzt nochmal, das ist kein Versprechen in irgendeiner Form an irgendein bestimmtes Format. Ich sage euch hier gar nichts zu, aber ich sage, es wird im Kosmos Calcio Berlin 50 plus 2, wie auch immer, nochmal, es ist kein Versprechen in irgendeiner Form, aber ja, wir werden mehr über die zweite Liga sprechen. Das lässt sich nicht verhindern und ganz ehrlich, ich freue mich auch drauf, auch wenn es ein bisschen mehr Arbeit bedeutet, aber das ist ja absolut in Ordnung. Die nächste Frage kommt von Aaron Schmp 8048. Moin Nico, meinst du Leverkusen kann dadurch, dass ein Großteil der Mannschaft vermutlich bleiben wird, ihren Run nächste Saison ansatzweise fortführen? Grüße aus dem Süden. Also, ansatzweise fortführen würde ja quasi heißen, wenn die jetzt die Saison beenden mit was auch immer, 53 Spiele haben sie noch, jetzt haben sie 53 Spiele ungeschlagen, dass sie das normal machen und dann auf 106 stellen, da sage ich einfach mal, nein, das wird nicht passieren. Aber ja, ich glaube, dass Leverkusen nächste Saison in der Bundesliga extrem gefährlich wird und die Bayern das auch ganz genau wissen. Denn diese Saison war Bayern nicht auf dem Niveau von Bayer Leverkusen. Da wird niemand widersprechen, das wird niemand bestreiten. Und dieses Niveau von Bayer Leverkusen ist ein Niveau, bei dem man überhaupt mal gucken muss, wie viele Mannschaften historisch auf diesem Level gespielt haben. Jetzt hat der Aaron gesagt, Kader bleibt größtenteils zusammen. Es sieht stark danach aus. Es sieht auch wirklich danach aus, als würden die allerwichtigsten Leistungsträger fast alle an Bord bleiben, vielleicht sogar alle. Und warum sollte es bei Leverkusen einen riesigen Leistungsabfall geben? Also gehen wir davon aus, dass Leverkusen plus minus 10% auf diesem Level bleibt. Das bedeutet, dass Bayern, um das zu attackieren, und ich gehe davon aus, dass Bayern Kandidat Nummer 1 ist, mal gucken, was der VfB nächste Saison so macht, bedeutet, dass der FC Bayern auf diesem Level ankommen müsste. Jetzt nochmal, das ist eine der besten Mannschaften, die wir jemals gesehen haben. Der FC Bayern war auch schon mal eine der besten Mannschaften, die wir jeweils gesehen haben. Das ist gar kein Geheimnis. Aber seltenst sieht man zwei absolute Goat-Truppen zeitgleich in einer Liga. Das hier ist nicht La Liga 2010er Jahre. Wir reden immer noch von der Bundesliga. Was ich sagen will ist, die Wahrscheinlichkeit, dass Bayern es schafft, an diese Leverkusen-Truppe, wenn die das so halten können, davon müssten wir jetzt ausgehen, dass die ansatzweise so bleiben können. Die Wahrscheinlichkeit, dass Bayern es schafft, mit jetzt noch nicht bekannten Trainer, und ich wette, Thomas Tuchel bleibt, und noch nicht bekannten Transfers, wir wissen noch nicht, wie der Kader aussieht, dass die Bayern es schaffen, sich da ranzuarbeiten in diesem einen Transferfenster, wenn Leverkusen es schafft, ansatzweise den Run beizubehalten. Dafür muss Bayern super, super viel richtig machen. Und ich glaube, die Bayern werden viel richtig machen. Aber selbst wenn die Bayern nur sehr, sehr gut sind, könnte es eine gewisse Lücke bleiben. Und deshalb ist die kurze Antwort ja. Ich glaube, Leverkusen spielt nächste Saison definitiv um die Meisterschaft mit. Und wenn es nicht so ist, habe ich da auch kein Problem mit. Aber ich denke, davon müssen wir Stand jetzt ausgehen. Moin Nico, die Frage kommt von Raul Sanchez. Sollte Bayern auf der Suche nach einem Trainer vielleicht einfach einen jungen, unerfahrenen Trainer mit Bayern-Vergangenheit wählen? Persönlich fände ich ja Namen wie Klose oder auch Van Bommel, aber auch vor allem De Michelis interessant. Mittlerweile gibt es ja kaum mehr richtige Alternativen und die Fallhöhe wäre bei zuvor genannten Namen relativ gering. Falls der Plan nicht aufgeht, könnte man es kommende Saison erneut bei Xabi oder Alonso oder Klopp probieren. Viele Grüße aus der grünsten Stadt im Breisgau. Wie viele Städte gibt es im Breisgau? Das ist doch die eigentliche Frage. Also, liebe Grüße nach Freiburg. Van Bommel und Klose haben sehr, sehr sicher nicht ansatzweise genug gezeigt, um Bayern-Trainer zu werden. Nicht ansatzweise. Ich guck mal kurz nach, ja. Also ich meine, dass Klose ja in Österreich ziemlich heftig gescheitert ist. Klose, Transfermarkt, Trainerprofil, here we go. Klose, 0,83 Punkte bei Alltag. 2,22 bei der Bayern U17. Das ist natürlich gut, aber die Alltagnummer, das liest sich nicht so richtig gut. Jetzt gucken wir Van Bommel. Nee, nicht Van Bommel Trainer. So. Marc Van Bommel steht aktuell bei Royal Antwerp unter Vertrag und legt dort 1,81 Punkte pro Schnitt auf. In Wolfsburg 1,15, das war nicht genug. In Eindhoven 1,95. Das wäre eher ein Kandidat Und da muss ich auch wirklich sagen, ich hatte das, die Antwerp-Nummer nicht so auf dem Schirm. Das finde ich sogar ganz in Ordnung. De Michelis, gute Arbeit gemacht in Südamerika. Klose, glaube ich, kannst du vergessen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, Klose kann super gut funktionieren als Co-Trainer. Ich glaube, Cheftrainer vom FC Bayern, das reicht nicht. Denn ich glaube, wenn du das machst, dann suchst du in 3 Monaten eher einen neuen Trainer. Denn die Gefahr für einen unerfahrenen Trainer, in der Bayern-Kabine gefressen zu werden und die komplett zu verlieren, ist riesig. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Unerfahrene Trainer, wir sehen es gerade bei der Eintracht. Wenn da erfahrene Spieler sitzen und die das Gefühl haben, dieser Typ, dieser Trainer, der hat nicht die richtigen Ansätze für uns, er weiß nicht, wie er uns anpacken kann, das geht so schnell. Und die Gefahr wäre mir einfach zu groß bei einem unerfahrenen Trainer. Bei Marc van Bommel glaube ich, dass er ein Typ ist, der da vielleicht, weil er einfach ein lauter und früher sehr aggressiver Spieler, da könnte ich mir eher vorstellen, dass er vom Naturell in der Lage ist, das einzufangen. Aber ich glaube, der FC Bayern täte am besten daran, einen erfahrenen Trainer zu finden, der ein Jahr Übergang noch macht. Ich glaube, Thomas Tuchel wäre die beste Lösung. Und ganz im Ernst, ich könnte mir vorstellen, dass wenn Tuchel bleibt, und da müsste er ja auch über seinen Schatten springen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn Tuchel sich entscheidet zu bleiben, dass er dann sogar länger bleibt als das eine Jahr. Ich könnte es mir einfach vorstellen. Und ich glaube, ein unerfahrener Trainer für die Bayern ist super gefährlich. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Bei den Bayern sind erfahrenste Trainer komplett auf die Fresse gefallen. Ich erinnere an Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti hatte mal bei Bayern das Gefühl, ist ein Fraud. Der weiß nicht, was er tut. Ja? Der hat noch nie auf Top-Level trainiert. Und ihr seht ja, was er macht mit Real Madrid. Ich will nur sagen, das ist ein verdammt heißer Stuhl. Und ich glaube, Miroslav Klose hat keinen kalt genugen Arsch für diesen heißen Stuhl. Und ich glaube, auch bei Van Bommel und De Michelis wäre ich da aktuell wirklich eher vorsichtig und würde lieber einen erfahrenen, gute Laune, Grüßonkel, der in der Lage ist, Stimmung aufzufassen und das gut abzumoderieren und dafür zu sorgen, dass sie alle zufrieden sind, als einen Jungen zu haben, der, und das habe ich ja in der Frage vorher schon gesagt, der absolut Gefahr läuft, nächstes Jahr wieder von Leverkusen eingeschult zu werden. Und mit Bayern einmal nicht Meister werden wie jetzt Tuchel, ist ja schon schlimm nach den 11 Jahren. Aber wenn du jetzt einen jungen Mann hinsetzt, verhältnismäßig, und der jetzt wieder von den Leverkusen eingeschult wird, da tust du ihm, glaube ich, auch keinen Gefallen. Und es wird dann sehr, sehr schwer, irgendwie zu verkaufen, warum der eventuell bei guter Arbeit länger bleiben sollte, wenn es eben nicht gereicht hat. So, und wir gehen weiter zur vorletzten Frage des Tages. Und die kommt von P6683. Monico, die Saison neigt sich einem Ende zu. Man kann bereits Fazit ziehen. Wer ist der Top-Transfer jedes Bundesligisten? Grüße aus dem Venedig des Nordens. Hamburg. Oder? Habt ihr nicht so sau viele Brücken in Hamburg? Venedig des Nordens. Mehrere Städte. Ja, jeder nennt sich so, Alter. Amsterdam, Brücke, Emden, Friedrichstadt, Githorn, Hamburg, Kopenhagen, Papenburg, St. Petersburg, Stockholm, Stralsund und Bad Bramstedt. Die nennen sich alle Venedig des Nordens. Wisst ihr was? Ich nenne mich jetzt auch Venedig des Nordens. So. Herzlich willkommen zum Q&A mit dem Venedig des Nordens. Und wir gehen die besten Transfer jedes Bundesligisten durch. Leverkusen, weil ablösefrei, Grimaldo. Bayern, 42 Scorer bis jetzt, ungefähr Harry Kane. BVB, schwieriger. Erst noch RB, Openda. Ich denke, wenn jemand am Ende der Saison bei knapp 30 Scorern rauskommt, das ist schon in Ordnung. BVB, Sabitzer oder Fülle? Bin ich sehr, sehr gespannt, was BVB-Fans dazu sagen. Ich würde fast Sabitzer sagen, ehrlich gesagt. VfB Stuttgart. Und darf es eine Laie. Gerassi zählt für mich eigentlich als Transfer der letzten Saison. Somit ist es Maxi Mittelstädt oder Angelo Stiller. Mittelstädt war günstiger. Stiller ist jünger. Und bei Stiller kann ich mir noch verrückte Sachen vorstellen in der Entwicklung. Und deshalb sage ich Angelo Stiller. Auch weil ich Maxi Mittelstädt schon bei unseren Awards eine Blume gegeben hat. Eintracht. Einige Transfers, von denen ich fest überzeugt bin, dass sie sich langfristig sehr, sehr auszahlen werden. Entschuldigung, Schluck auf jetzt hier spät hinten raus. Von Pacho über Larsson über hast du nicht gesehen. Aber weil ablösefrei und Topscorer ist, glaube ich, Omar Mamouche bei der Eintracht die einzig akzeptable Antwort. Wolfsburg. Bester Transfer. Verkauf von Lukas Metscher. Wirklich, da findest du sonst nichts. Also die andere Antwort, wenn es wirklich ein Neuzugang sein soll, dann ist es Cesiger. Freiburg. 6 Millionen für Junior Adamu. 1,5 Millionen für Florian Müller. 1 Million für Florent Moussia. Eine Leihe von Attila Schalay, der erst im Sommer zu Hoffenheim gegangen war. Leihe von Maxi Philipp. Jordi Makengo aus der zweiten geholt. Ich muss auch Makengo sagen, auch wenn das kein Transfer ist. Aber gut, der ist nicht neu. Also sage ich Moussia. Also Freiburg gibt es keine korrekte Antwort. Gladbach. Honorat oder Hack? Hack war deutlich günstiger. Ich glaube, du kannst 8 Hacks für ein Honorat kaufen. Also würde ich sagen Hack. Union Berlin. Hollerbach. Die TSG aus Hoffenheim. Anton Stach. Der FCA. Gar nicht so einfach. Ich würde Tietz sagen. 12 Scorer halte ich für sehr, sehr in Ordnung. Mainz 05. Ich glaube, wenn du einen Spieler holst, der sofort der beste Spieler in der Mannschaft ist und Nadim Amiri heißt, dann ist das der beste Transfer. Werder Bremen, weiterer sehr schwerer. Ich denke, Senelün, aber auch da, liebe Bremen-Fans, gebt mir gerne Feedback. Köln, Chabot zählt auch zu letzter Saison und dann wird es super dünn. Dominik Heinz oder zählen wir dann Farid Alidu, den sie vielleicht festholen diese Saison und weil der dann die Leihe war, wie Girassi quasi. Köln, super, super schwierig.
Super schwierig.
Ich würde sagen, Dominik Heinz, weil er sehr günstig war und länger bleiben wird. Aber Köln super schwer, auch da gerne Bezug. Bochum, 600.000 für Bernardo, geschenkt, einer der besten Transfers, Pound for Pound der Bundesliga. Heidenheim, natürlich eigentlich Dingchi, aber Laie und er bleibt nicht. Von daher Traoré, auch da, bin sehr gespannt auf euch. Und bei Darmstadt würde ich Christoph Klarer sagen, weil die allermeisten anderen geliehen sind. Und damit sind wir bei der letzten Frage des Tages angekommen und die darf immer quatschig sein und kommt von Paul Knapp. Da bald die Olympischen Spiele beginnen, welche Spieler, aktuell und oder Legenden, ich mache nur aktuelle, würdest du für den Deutschland-Achter im Ruder nominieren? Beste Grüße aus Madrid. Also, wenn mich nicht alles täuscht, sind Ruderer richtige Klötze. 7 Klötze und ein Schlagmann, glaube ich. Und ich glaube, der Grund dafür ist, man sucht große Leute, weil die eben einen großen, ne, Bewegungsradius haben, einen größeren Ruderweg und damit einen größeren Wasserweg, ich denke mir jetzt Begriffe hier gerade aus, aber die können quasi mehr Raum machen mit einem Stroke. Und da ist es sehr wichtig, mit einem Ruderschlag. Und da ist es sehr wichtig, dass sie alle eine ähnliche Größe haben. Ne? Ist ja logisch. Sonst macht der eine, dann fährst du nach rechts, Alter. Dann rammst du die Engländer. Und deshalb, Nick Woltemade, die Pfeiffer-Brüder Luca und Patrick, ich weiß, dass die keine Brüder sind, Chabot, Jonathan Tah, Kevin Vogt, Kleindienst und jetzt brauchen wir einen Schlagmann. Und die müssen ja alle deutsch sein. Und einer der kleinsten deutschen Spieler, die ich gefunden habe, ist Felix Passlack. Das ist er, der Nico Heimer, Bundesliga-Ruderachter für Olympia. Und das war außerdem Frag Calcio. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut.